ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz und heute wollen wir uns mit dem Thema Schutz und Sicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit befassen. In Zeiten, in denen Rechtsstaaten immer mehr unter Druck geraten, Druck erfahren, wie gefährdet sind Anwältinnen und Anwälte, wie gefährdet ist der Anwaltsberuf in der ganzen Welt, zum Beispiel ganz aktuell in den USA oder in Ländern wie der Türkei, darüber wollen wir sprechen, aber auch bei uns in Deutschland. Wie sieht es da aus mit Anwältinnen und Anwälten? Sind sie bedroht? Werden sie beschimpft? Was kann man dazu sagen und wie kann man sie schützen? Über all das wollen wir sprechen und zwar mit Stefan von Raumer, Rechtsanwalt mit den Schwerpunktbereichen Verfassungsrecht und Menschenrechte und Präsident des Deutschen Anwaltvereins. Gestern hat er hier in Karlsruhe einen Vortrag zu dem Thema gehalten und jetzt sitzt er bei mir im Studio. Ich sage hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr von Raumer, sind Anwältinnen und Anwälte weltweit in Gefahr, kann man das so sagen?
Ich glaube, dass die Anwaltschaft zu den Berufsgruppen gehört, die tatsächlich unter erhöhter Gefahr sind, wie auch die Journalisten. Immer dann, wenn es etwas autokratischer wird, wenn Rechtsstaatlichkeit in einem Staat keine Selbstverständlichkeit ist, dann tritt eben wie der Journalist für die Meinungsäußerungsfreiheit, der Anwalt eben für Rechtsstaatlichkeit ein und kommt damit möglicherweise autokratischen Regimen in die Quere. Und die versuchen dann, den Anwalt auszuschalten, weil sie gerne verhindern möchten, dass die Bürger sich gegen Dinge, die nicht rechtsstaatlich sind, wehren. Und da ist natürlich der Anwalt die absolute Schaltstelle. Und deswegen erleben wir weltweit immer wieder, dass autokratische Regime oder auch nur Regime, in denen die Rechtsstaatlichkeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass sie direkt Anwälte gezielt ins Visier nehmen, dass sie in verschiedener Art und Weise die am Arbeiten hindern, als Sanktion für anwaltliches Arbeiten, als Sanktion für bestimmte Mandate, selbst in Haft kommen, zumindest bedroht werden, in einigen Fällen sogar getötet werden.
Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele durchgehen. Ich habe gerade schon die USA genannt oder die Türkei. Ich weiß nicht, wo Sie anfangen wollen, aber nennen Sie mal so ein bisschen ein paar Fälle oder auch sonst in der Welt, wo das besonders problematisch ist.
Wenn Sie es ansprechen, fange ich vielleicht mal mit der Türkei an, mit der wir als DAV schon lange zu tun haben, weil wir einen Freundschaftsvertrag mit der türkischen Anwaltskammer haben und deswegen immerhin sehr im Kontakt mit den Kollegen stehen. Da erleben wir sehr häufig, dass gerade in Strafverfahren mit Terrorismusvorwürfen, wobei man sagen muss, dass man sehr schnell Opfer eines Terrorismusvorwurfs in der Türkei wird, auch wenn man nicht wirklich Terrorist ist, einfach weil man vielleicht politisch zu laut gesprochen hat und der Staat das nicht will. Und dann kommen Kollegen.
Also vor allem Oppositionelle wahrscheinlich.
Das sind Oppositionelle, denen vorgeworfen wird, sie würden zum Beispiel mit Gülen sympathisieren und dann aber oft ohne jede Beweismittel zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Die haben natürlich Anwälte in diesen Verfahren und da wird dann gegen eines der ehrenden Prinzipien im Anwaltsrecht verstoßen, nämlich das Verbot, den Anwalt mit den Taten zu identifizieren, die seinem Mandanten vorgeworfen werden. Und damit ist dann halt ein Anwaltskollege, eine Anwaltskollegin, die einen vorgeblichen Terroristen vertreten, auch schon gleich ein Terrorist und wird dann selbst Opfer eines Strafverfahrens, kommt selbst in Haft. Oder wie wir das jetzt aktuell erlebt haben, auch Anwaltsorganisationen, also der gesamte Vorstand der Istanbuler Anwaltskammer steht im Moment in Strafverfahren. Nächste mündliche Verhandlung Anfang Januar. Wir werden als DAV da auch wieder Prozessbeobachter hinschicken. Und der einzige Grund dafür ist, dass eine neutrale und unabhängige Untersuchung von der türkischen Anwaltskammer verlangt wurde von zwei Tötungen von Journalisten durch Drohnenangriffe. Und man hat eben nur Zweifel an der Geschichte, die dazu kam, und hat nur eine unabhängige Untersuchung verlangt und das führt jetzt schon zu Terrorismusvorwürfen, zum Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung und damit zu Strafverfahren gegen die Kollegen, die im Vorstand der türkischen Anwaltskammer sitzen.
Gehen wir mal ein bisschen weiter in die USA. Wie ist es da mit der Trump-Regierung?
Seit der neuen Amtsperiode des neuen US-Präsidenten hat sehr schnell eine gezielte Verfolgung sowohl von Anwaltsorganisationen als auch von Anwälten in den USA begonnen. Anwaltsorganisationen, unsere Schwesterorganisation, möchte ich sagen, die ABA, die American Bar Association, hatte sehr frühzeitig auf Klagen einiger Kollegen, die dort organisiert sind, die sich im Bereich Gender Diversity engagiert hatten, und die sich bedroht fühlten durch die neue Regierung wegen dieser Tätigkeiten, die ABA ein relativ deutliches Statement öffentlich abgegeben und sich dafür eingesetzt, dass ihr Kollegen weiter ihren Job machen können, wie das ihr gutes Recht ist. Und das hat zu massiven Sanktionen gegen die ABA geführt. Es fing damit an, dass die FTC, die Federal Trade Commission, dann verkündet hat, dass ihre Mitglieder nicht mehr Mitglieder in der ABA sein dürfen, keine Veranstaltungen der ABA mehr besuchen können. Das endet im Moment, oder es endet wahrscheinlich noch nicht, aber damit, dass ganz erhebliche, also alle staatlichen Budgets der ABA, von denen die zu einem guten Teil leben, die sie brauchen für Organisationen, gekürzt wurden, einfach damit sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Also das war jetzt erstmal gegen die Anwaltsorganisationen und dann erleben wir halt massive Angriffe durch sogenannte Executive Orders des Präsidenten, also die er ganz alleine und für sich selbst trifft, als Sanktion dafür, dass zum Beispiel eine Kanzlei einen Partner hat, der früher in den Ermittlungen beim Sturm aufs Kapitol mit aktiv war und damit sozusagen Ermittlungen angestellt hat gegen den aktuellen US-Präsidenten. Das gefiel dem nicht. Und dann wurden die Security Clearances, also die Sicherheitsfreigaben dieser gesamten Kanzleien und all ihrer Mitarbeiter.
Und das macht der Präsident dann für eine einzelne Kanzlei. Also das tatsächlich macht explizit sagt er, diese Kanzlei hat nicht mehr diese Sicherheitsvorkehrungen.
Korrekt. Ja. Also gegen ganz spezifische Kanzleien, wo er individuelle Einzelfälle hat, wo er meint, die haben irgendwas gemacht, was ihm nicht passt. Es gibt eigentlich auch Androhungen solcher Executive Orders alleine, weil solche Kanzleien Diversity-Programme hatten, was nicht mehr in die aktuelle Politik passt. Genau, aber und das führt dazu, also Security Clearance ist aufgehoben, klingt nicht so spektakulär, ist aber spektakulär, weil Gerichte sind zum Beispiel öffentliche Gebäude. Das heißt, die Kollegen dürfen nicht mehr Gerichte betreten, will sagen, sie dürfen letztlich ihren Job nicht mehr machen. Ja. Und zwar eben auch unter Verstoß gegen dieses Verbot, dass man den Anwalt einfach dafür verfolgt, dass er bestimmte Mandate übernommen hat. Und das ist jetzt gang und gäbe. Es gibt Prozesse der Kollegen gegen diese Verfahren, also gegen diese Executive Orders. Die waren in der ersten Instanz allesamt erfolgreich. Also die Gerichte haben festgestellt, dass es massive Verfassungsverletzungen sind, die dort durch diese Executive Orders begangen werden. Jetzt sind wir in den zweiten Instanzen. Und wir versuchen solidarisch zu sein, A, indem wir darüber die Medien informieren. Deswegen bin ich auch dankbar für dieses Gesprächsformat. B, aber jetzt auch ein Amicus Curiae Brief, also eine Third-Party-Intervention als Drittpartei in diesem Verfahren jetzt auftreten. Wir sind in Vorbereitung eines Schriftsatzes jetzt in die Berufungsinstanz, um aus der europäischen Perspektive Erfahrungen mitzuteilen, was denn in Europa mit Staaten passiert, zum Beispiel Polen, aber auch Deutschland im Dritten Reich, wenn Justiz nicht mehr unabhängig ist und wenn Anwaltschaft nicht mehr unabhängig ist. Und da sind die amerikanischen Kollegen sehr interessiert, dass wir so ein bisschen die europäische Perspektive in diese Verfahren einführen, was wir jetzt tun.
Also richtig auch diese historischen Aspekte, wie ist das damals entstanden und ja, wozu hat das geführt?
Genau, also das war für mich auch eine Überraschung, weil wir müssen das mit einer US-Kanzlei machen, die für uns pro bono diesen Amicus Curiae-Brief einreicht und wir zusammen gemeinschaftlich diese Schriftsätze entwickeln und wir waren da durchaus erstmal so ein bisschen zurückhaltend, na, wie interessant ist jetzt die alte deutsche Geschichte, wollt ihr nicht lieber ein bisschen was über das aktuelle Europarecht hören, das wollen die auch, aber sie sagten, nein, die deutsche Geschichte ist für uns ganz wichtig, wir wollen einfach hier etwas in den Gerichtssaal einfügen, was da nicht von selbst im Know-how jedes Richters ist und das sind gerade die Erfahrungen, die wir im Dritten Reich hatten, in dem es eben keine unabhängige Anwaltschaft mehr gab, in dem es keine unabhängige Justiz mehr gab, um wirklich zu sagen, wo kann das hinführen, was da gerade in den USA passiert. Und das wollen die Kollegen wirklich wissen und haben sogar gesagt, das sollte ein deutlicher Schwerpunkt unseres Schriftsatzes werden.
Wozu führt denn dieses Handeln von Trump in den USA? Also Sie haben es ja gerade geschildert, was einzelne Kanzleien, wie die eingeschränkt werden und im Grunde nicht mehr arbeiten dürfen. Aber führt das auch zu einer Angst bei den Kanzleien? Verändert man das Verhalten? Ist der Rechtsstaat damit im Grunde auf eine schiefe Bahn geraten?
Also auf jeden Fall führt es zu einer Angst. Diese Angst kann man auch sehen, wenn man sieht, dass einige der sehr großen Kanzleien Deals mit der Trump-Regierung eingegangen sind, um einfach diese Security Clearances wieder zu bekommen. Da sind Deals gemacht worden mit bis zu 120 Millionen Dollar, die eine Kanzlei an Pro-Bono-Leistungen im Regierungsinteresse erbringt, um im Gegenzug dazu ihre Security Clearance wieder zu bekommen. Also weil eben einfach deren Business in Gefahr ist. Ja? Das sind große Kanzleien, die können möglicherweise nicht weiterarbeiten. Sie kriegen auch keine Regierungsaufträge mehr. Und deswegen sind solche Deals gemacht worden. Daran sieht man die Dramatik dieser Situation, wenn große professionell geleitete Kanzleien bereit sind, solche Deals einzugehen, einfach nur um wieder arbeitsfähig zu sein. Von daher gibt es eine Angst. Es gibt aber auch einen großen Widerstand, über den wir uns sehr freuen, amerikanischer Kanzleien. Es wird also nicht nur unseren Amicus Curiae Brief geben, sondern denen viele andere in einige Prozesse, die jetzt geführt werden. Es gibt auch eine, wie man merkt, auch eine gut funktionierende Justiz, jedenfalls auf der Instanzebene, die mit beeindruckenden Urteilen die Verfassungswidrigkeit dieser Executive Orders feststellt. Spannend wird es dann allerdings, weil das Ganze natürlich beim Supreme Court landen wird und die Erfahrung mit dem Supreme Court und den aktuellen Entscheidungen jetzt nicht in diesem konkreten Bereich der Anwaltschaft, aber eben auch andere Executive Orders betreffend zeigen, dass der Supreme Court mit seiner relativ klaren Mehrheitsverteilung jetzt Richtung US-Regierung von 6-3 sehr viele instanzgerichtliche Entscheidungen kassiert hat, die gegen diese Trump-Executive Orders gerichtet waren, sodass das natürlich die große Sorge ist, dass das in diesem Verfahren auch passieren könnte. Und ich halte es für eine absolute Gefährdung von Rechtsstaatlichkeit, denn Anwälte sind eben eine Schlüsselstelle, unabhängige und freie Anwälte, die jeden vertreten dürfen und da nur ihrem Gewissen unterworfen sind bei der Übernahme der Mandate. Und das jetzt eben nicht mehr, sondern die Regierung sagt, welches Mandat der Anwalt übernehmen darf und welches nicht. Und wenn er das falsche Mandat übernimmt, dann wird er massiv sanktioniert. Und damit ist natürlich der Zugang des Bürgers, der Zugang von Unternehmen zum Recht nicht mehr gewährleistet.
Jetzt sind Sie Präsident vom Deutschen Anwaltverein. Vielleicht können Sie mal erstens erklären, was der Deutsche Anwaltverein eigentlich macht für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gar nicht so wissen, weil wir haben jetzt sehr viel über die Welt gesprochen, über die Türkei, über die USA. Da könnte man sich ja auch fragen, warum handeln Sie da und nicht in Deutschland?
Ja, erstmal nochmal wichtig vielleicht zu wissen, es gibt die Bundesrechtsanwaltskammer, die in denen alle deutschen Anwälte organisiert sind, etwa 166.000 Mitglieder, ich natürlich auch, weil jeder Anwalt, der beim deutschen Gericht arbeiten will, muss da Mitglied sein. Und dann gibt es eine freie Anwaltsorganisation, das sind wir, ein Verein, der sich seine Ziele auch durch seine eigene Satzung mit Sachsens Autonomie selbst setzt. Wir haben 240 Ortsvereine in Deutschland und 13 im Ausland und dort sind etwa 60.000 dieser 166.000 Anwälte engagiert. Wir betreiben umfassend rechtspolitische Arbeit. Mit unseren Fachausschüssen beeinflussen wir den deutschen und den europäischen Gesetzgeber in Richtung besseres Recht. Das, was wir glauben, dass das bessere Recht wäre, sind so gesehen eine Lobbyvereinigung, natürlich auch gerichtet auf das Berufsrecht. Und deswegen ist natürlich im Berufsrecht für uns die anwaltliche Unabhängigkeit ganz wichtig. Das ist einer der Ehrenprinzipien. Ein deutscher Anwalt muss unabhängig vom Staat sein. Und wenn zum Beispiel durch solche Deals dann Abhängigkeiten vom Staat entstehen oder überhaupt durch diesen Druck, man den Eindruck bekommt, Anwälte können nicht mehr unabhängig arbeiten, dann gucken wir uns sowas natürlich auch grenzübergreifend an, weil klar, also die Welt ist heute eng vernetzt, was in irgendeinem anderen Land passiert, strahlt auch nach hier aus, also ein bisschen dazu natürlich, dass auch zum Beispiel konkret diese Kanzleien, die solche Deals gemacht haben, auch in Deutschland arbeiten, was berufsrechtliche Fragen aufwerfen kann. Aber eben auch, dass da Trends gesetzt werden international und wir natürlich aufpassen müssen, dass solche Trends sich nicht auch in Deutschland durchsetzen. Und deswegen arbeiten wir international eben, wie gesagt, auch in der Türkei und in anderen Ländern, in denen wir das häufiger haben. Es gibt natürlich auch so eine internationale Solidarität in der Anwaltschaft. Und wir hören von der ABA, dass sie das extrem begrüßt, dass
der
wir
amerikanische Anwalt,
der American Bar Association, dass wir lautstark auch über Medien, auch bis hinein in die USA, also einige Dinge, die wir dazu gesagt haben, der DAV, sind auch in US-Medien dann veröffentlicht worden. Und dafür sind die Kollegen sehr dankbar, weil da versuchen wir so eine Art insgesamt internationale Solidarität unter der Anwaltschaft zu bilden, um den Kollegen zu helfen.
Kommen wir trotzdem jetzt mal auf die Anwältinnen und Anwälte in Deutschland. Es kommt auch hierzulande, ich habe das eingangs gesagt in der Moderation, vor, dass Anwälte und Anwältinnen bedroht werden, beschimpft werden, beleidigt werden. Ich denke zum Beispiel an einen Fall, der noch gar nicht so lange her ist, 2024, eine Anwältin aus Dresden, die einen Mann im Asylverfahren vertreten hatte und dieser Mann tötete dann völlig unabhängig davon natürlich viel später in Solingen auf dem Volksfest mit dem Messer einige Personen und die Bild-Zeitung hatte dann, glaube ich, über die Anwältin berichtet, die ihn im Asylverfahren vertreten hatte. Und daraufhin ja, wurde sie bedroht, beschimpft, gab es Demonstrationen mit Särgen, mit Blut von der identitären Bewegung und so weiter vor ihrer Kanzlei. Wie schockiert Sie so etwas?
Sehr, weil das sind natürlich wirklich unmittelbare Angriffe gegen Rechtsstaatlichkeit, weil Rechtsstaatlichkeit setzt voraus, dass jeder Bürger einen Zugang zum Recht über einen unabhängigen und freien Anwalt hat. Und es ist einfach, jeder Bürger hat dieses Recht, egal welches Interesse er verfolgt. In dem Fall sind es migrationsrechtliche Interessen. Da gibt es Gerichtsverfahren dazu. In diesen Gerichtsverfahren braucht es fachkundige Anwälte. Und wenn ein Kollege, eine Kollegin in so einem Fall so eine Vertretung übernimmt, dann tut sie ihre anwaltlichen Pflichten. Das gilt eben für jede Art von Mandat, unabhängig davon, wie man bestimmte migrationspolitische oder rechtliche Vorgaben versteht, gibt es dieses Recht auf den Zugang zum Anwalt. Und wenn ein Anwalt dafür abgestraft wird, dafür bedroht wird, wie in diesen Fällen geschehen, dass er einfach nur seinen Job als Anwalt macht, dann ist eben Rechtsstaatlichkeit in Gefahr. Dann sind, muss ich sagen, die Bürger, die in solchen Fällen einen solchen Anwalt angreifen, vergessen in diesem Moment auch, dass sie in einem anderen Moment vielleicht auch einen Anwalt brauchen für ihr eigenes Anliegen und damit selbst eigentlich sich das Wasser abgraben des Zugangs zum Recht. Und deswegen sind wir da sehr sensibel, wenn Medien, in dem Fall, wie Sie gesagt haben, die Bild-Zeitung, sich nicht bewusst sind, offenbar, habe ich das Gefühl, das ist vielleicht auch eine Informationslücke, dass es eben wichtig für einen Rechtsstaat Deutschland ist, dass es eine unabhängige Anwaltschaft gibt, dann begehren wir da auf. Wir haben sehr deutliche Statements dazu gemacht, weil es ganz wichtig ist, dass das möglich bleibt und die USA zeigt eben, wo das dann hingehen kann. Andere Beispiele zeigen es auch. Wie gesagt, Türkei, auch Polen, da muss man nur mal hingucken, wie das dann war. Da war es jetzt erstmal die Justiz, die nicht mehr unabhängig war, vor allem die Anwaltschaft, das funktionierte noch so halbwegs. Aber das sind Dinge, wo Rechtsstaat erodiert und da heben wir ganz schnell unsere Hand. Das sehen wir als unsere Aufgabe als freie Anwaltsorganisation, uns für Rechtsstaatlichkeit einzusetzen, für den Zugang zum Recht über einen unabhängigen Anwalt.
Jetzt haben Sie es gesagt, jeder hat das Recht, einen Anwalt zu nehmen, egal was ihm vorgeworfen wird oder worum es geht in dieser Rechtssache. Und Sie haben es vorhin auch gesagt bei der Türkei, dass man natürlich nie vermischen darf, dass der Anwalt sich nicht mit der Sache gemein macht oder wenn er einen Mörder verteidigt, natürlich nicht den Mord gutheißt. Ja. Jetzt sind das natürlich Extremfälle, die ich hier geschildert habe. Würden Sie dennoch sagen, dass auch in der deutschen Gesellschaft ein bisschen zu wenig Kenntnis davon ist, was Anwältinnen und Anwälte eigentlich machen und dass dieses Problembewusstsein da ist, also dass man Anwälte eben dafür nicht verantwortlich macht?
Ich glaube, es fehlt tatsächlich an diesem Problembewusstsein. Ich glaube, das ist so ein Effekt, der in ganz vielen Bereichen eintritt, in denen es einem einfach gut geht. Wenn Sie immer hinreichend Lebensmittel zur Verfügung haben und nicht mehr wissen, was bedeutet, keine mehr zu haben, dann werden Sie kaum in diesem Bereich einen großen Kampf kämpfen oder werden Sie kaum sensibel sein. Wenn Sie immer in einem Rechtsstaat leben, in dem Sie mit Ihrer individuellen Sache jedes Mal einen Anwalt zur Verfügung hatten, den frei wählen konnten, der welches Interesse auch immer Sie verfolgt haben, bei Gericht Ihnen an der Seite stand, dann wird das irgendwann eine Selbstverständlichkeit. Und wir als DRV, der wir eben sehr viel in anderen Ländern arbeiten, in denen das keine Selbstverständlichkeit ist, wir wissen, was das für ein Privileg ist, was Deutschland für ein toller, funktionsfähiger Rechtsstaat mit einer tollen, freien und unabhängigen Anwaltschaft ist. Und diese Selbstverständlichkeit, die gilt es vielleicht nochmal deutlicher zu machen, weil von selbst merkt man es halt nicht. Man merkt es erst dann, wenn es fehlt. Also fragen Sie mal dann in der Türkei einige Bürger oder inzwischen auch in den USA, wie die das so finden. Wenn sie ein bestimmtes Anliegen haben und das Gefühl haben, das passt der Regierung nicht und dann keinen Anwalt mehr finden, weil die alle Angst haben, dieses Mandat zu übernehmen. Und dann werden sie schnell, sehr schnell merken, dass das in deren Werteskala extrem nach oben geschossen ist inzwischen. Auch in Polen zum Beispiel, in anderen Ländern. Das ist halt hier noch nicht der Fall, weil hier alles noch so gut funktioniert. Aber für uns gilt natürlich, wir haben etwas weiteren Blick während den Anfängen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen. Deswegen freue ich mich auch gerade über diesen Podcast, dass über dieses Thema intensiv diskutiert wird und man eben aufpasst, auch Journalisten vielleicht vorsichtig sind mit ihrem Wording, wenn es darum geht, Straftaten müssen verurteilt werden. Diese Messerattacke von Solingen ist eine grauenhafte Straftat gewesen, überhaupt keine Frage. Aber so einen Bogen herzustellen, dass die Anwältin, die den Betreffenden berechtigterweise in seinem Asylverfahren vertreten hat, berechtigterweise einfach, weil jeder ein Recht auf einen Anwalt hat, dass die dann quasi mitverantwortlich gemacht wird für dieses Tötungsdelikt. Da überschreiten wir genau diese Schwelle der verbotenen Identifikation des Anwalts mit den seinem Mandanten vorgeworfenen Taten. Und das darf nicht passieren, weil sonst wird auch jeder andere deutsche Bürger irgendwann mal keinen Anwalt mehr finden. Insbesondere, wenn seine Interessen zum Beispiel mit denen des Staates kollidieren. Im Moment können sie im Verwaltungsrecht jegliche staatliche Entscheidung angreifen mit einem Anwalt. Und viele Bürger tun das und wollen das auch gerne tun, egal wo es ist, im Sozialrecht oder sonst wo. Und das wäre dann vielleicht nicht mehr möglich, wenn das den staatlichen Interessen nicht entspricht, was sie da verfolgen. Und diese Dimension muss man, glaube ich, mal klar machen, um dann zu sagen, Achtung, nicht Angriffe auf Anwälte, weil sie richtigerweise und im Rahmen ihres Mandats arbeiten.
Mhm. Wäre da oder ist da auch eine Aufklärung ganz früh in den Schulen zum Beispiel wichtig und notwendig, also dass man auch da schon mal klar macht, ja, ein Strafverteidiger zum Beispiel, der einen Mörder oder einen Vergewaltiger vertritt, der macht das, damit der ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Das steht eben jedem zu.
Unbedingt, denn am Ende des Tages muss man ja eines sagen, man muss etwas den Blick weiten. Natürlich, wenn man jetzt in die USA guckt, hat man das Gefühl, da gibt es eine Person, das ist der US-Präsident, und diese eine Person, die macht jetzt Dinge, die wir in rechtsstaatlicher Hinsicht nicht so besonders gut finden. Aber wenn man jetzt die aktuelle Diskussion in den USA verfolgt und überlegt, wie da versucht wird, aktiv Politik umzubauen, dann muss man sagen, das kann man natürlich nur dann machen, wenn eine Gesellschaft das mitmacht, wenn eine Gesellschaft nicht in den Widerstand geht. Das heißt, wir reden am Ende des Tages davon, dass wir eigentlich versuchen müssen, Gesellschaft zu sensibilisieren, in Deutschland wirklich ganz klar für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten und eben auch für die Rechtsstaatlichkeit und die freie Anwaltschaft einzutreten als wichtige Werte. Und wenn man Gesellschaft sensibilisieren muss in einem Bereich, in dem sie offenbar nicht sensibel genug ist, was die aktuellen Zeiten eben zeigen in verschiedenen Ländern, da muss man natürlich so früh anfangen wie möglich. Deswegen haben wir als DAV auch dieses Projekt Anwaltschaft in die Schulen. Ich selbst war in einer Schule in Berlin-Lichterfelde-West und habe mich da so eine anderthalb Stunden den Fragen der jungen Schüler und Schülerinnen gestellt.
Das war sehr interessant. Was kommt da so?
Also um aus den Nähkästchen zu plaudern, ganz breit, also von einigen Jungs, die da waren und die sich eigentlich nur dafür interessierten, was ein Anwalt so für ein Auto fährt. Ziemliche Enttäuschung, dass ich in einem alten Mini-Cabrio gefahren bin. Das war nicht gut, hätte vielleicht ein Ferrari sein sollen, aber ist so. Bis hin zu wahnsinnig engagierten Fragen, die wirklich in die Richtung geht, Mensch, Menschenrechte ist ja toll, was ist das? Was für Fälle beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben Sie denn da eigentlich? Und wie ist das denn da so als Anwalt zu arbeiten, wo man so ein paar leuchtende Augen auch sehen könnte und sagen, Mensch, spannender Beruf. Und das ist auch ein unglaublich rasend spannender Beruf. Und das schon in die Schulen zu tragen, ist ein Job, der wirklich Spaß macht und den wir als DAV gerne machen.
Im März hat der Europarat eine Konvention zum Schutz der anwaltlichen Berufsausübung beschlossen. Der Deutsche Anwaltverein gehört dazu den Mitinitiatoren. Sie waren, glaube ich, auch ordentlich beteiligt. Klären Sie uns mal auf, was hat es damit auf sich? Was kann diese Konvention für Anwältinnen und Anwälte leisten, wenn sie denn irgendwann in Kraft tritt?
Da muss man vielleicht ein bisschen in die Entstehungsgeschichte der Konvention zurückgehen. Die ist entstanden letztlich über intensive Arbeit des DAV und anderer europäischer Anwaltsorganisationen im CCBE. Das ist der Dachverband aller europäischen Anwaltsorganisationen. Wo kam das her? Das kommt daher, dass der CCBE Briefe an Staatspräsidenten schreibt, wenn wir Informationen bekommen, dass Anwälte dort verfolgt werden, inhaftiert werden, getötet werden. Und in diesen Briefen konnten wir immer nur auf die UN Guiding Principles on the Role of Lawyer verweisen, die jetzt zum Beispiel auch in den USA gelten, gegen die diese Executive Orders von Trumps massiv verstoßen. Das sind aber non-binding Instrument, also nicht bindende Konventionen, die quasi nur eine Art, so sollte man sich verhalten, aber nicht so muss man sich verhalten.
Eine Absichtserklärung
sind. Und das war immer sehr unbefriedigend, dass man sich halt auf kein bindendes Recht berufen konnte in diesen Staaten. Und dann entstand eben deswegen aus dem CCBE heraus die Idee, versuchen mal eine verbindliche Konvention zu schaffen, dass die jetzt so weit gediehen ist, dass der Europarat sie verabschiedet hat, dass Stand heute 21 Staaten sie unterzeichnet haben, Deutschland voraussichtlich im Januar unterzeichnen wird, ist erstmal ein toller Lobbyerfolg der Europäischen Anwaltschaft. Und man sieht auch daran, denn der Europarat besteht nach dem Rausschmiss Russlands, muss ich mal sagen, aus 46 Staaten. Die haben das alle für erforderlich gehalten, dass es dieses Instrument gibt. Allein das zeigt, dass den Staaten jetzt auch ein Bewusstsein gewachsen ist. Man muss Anwälte schützen als Bestandteil des Instrumentariums von Rechtsstaatlichkeit. Ich rechne damit, dass es sehr viele weitere Unterzeichnungen noch gibt und dann auch Ratifizierungen dieser Konvention. Ursprünglich war die mal von unserer kleinen Drafting Group, wir waren so ganz bescheiden, wir wollten erstmal so vor allem die Anwälte gegen physische Angriffe schützen, wie zum Beispiel in der Türkei. Und dann haben aber alle Staaten und die jeweiligen Justizministerien mitgemacht. Übrigens, die Arbeitsgruppe war geleitet durch das BMJ, also die Deutschen haben diese Arbeitsgruppe im Europarat geleitet.
Bundesministerium für Justiz.
Bundesministerium für Justiz und jetzt BMJV, Bundesamt für Justiz und Verbraucherschutz. Genau, und jetzt ist es so ein richtiges berufsrechtliches Instrumentarium geworden. Das sind also alle Grundrechte, natürlich auch dieses Identifikationsverbot mit dem Mandanten vorgeworfenen Taten steht da mit drin, anderes Beschlagnahmeverbot von Akten in Kanzleiräumen, die anwaltliche Unabhängigkeit, das Anwaltsgeheimnis und so weiter, sind alle dort geschützt in dieser Konvention. Und ist, glaube ich, eine wahnsinnig interessante Bewegung, die da jetzt aufgekommen ist. Viel Diskussion gab es dann darüber, damit ist auch das Thema zumindest in der politischen Öffentlichkeit mehr bekannt geworden. Und wir hoffen dann, dass wir in Zukunft auch eine Anhebung der Schutzstandards in den Ratifizierungsstaaten bekommen werden. Dazu vielleicht noch wichtig, es ist eine Open Convention. Das ist jetzt nicht nur Mitglieder des Europarats können sie zeichnen, sondern weltweit kann sie gezeichnet werden. Wenn ich das immer sage, kommt immer die Frage, die ich Ihnen jetzt einfach mal wegnehme.
Ja, wer macht das?
Wer macht das denn? Also warum, wenn man nicht Mitglied im Europarat ist und an der Konvention nicht selber mitgewirkt hat, sollte man die ratifizieren? Dafür gibt es ökonomische Gründe, weil das ist einfach eine Investitionsfördermaßnahme für diese Staaten. Ganz einfach, wenn ein Investor in irgendeinem Staat X investieren will. Und er weiß, dass wenn er da Probleme kriegt und seine Anwälte dort vor die Gerichte schickt und seine Interessen dort wahrzunehmen und der Staat hat diese Konvention nicht ratifiziert, dann muss er sich um sein Investment vielleicht Sorgen machen. Wenn der Staat die Konvention ratifiziert hat, weiß er, mein Anwalt ist dort geschützt. Er kann dort meine Rechte unabhängig und frei wahrnehmen. Und das ist eine gute Sicherung des Investments. Deswegen hören wir inzwischen auch aus vielen Nicht-Europaratsstaaten, dass sie gerade im Moment eine Unterzeichnung erwägen.
Aber jetzt haben Sie es gesagt, zum geltenden Recht wird sie eben nur in den Staaten, die ratifizieren. Und es müssen, glaube ich, damit sie überhaupt in Kraft tritt, 8 Staaten ratifizieren, davon 6 Mitgliedstaaten. Aber haben Sie Hoffnung, dass es auch Staaten sind, wo das eben besonders problematisch ist? Wird die Türkei unterzeichnen, ratifizieren? Haben Sie da Hoffnung, dass sowas passiert?
Also ich würde ja auch am liebsten mal kurz rüberfliegen in die USA und Herrn Trump die Urkunde vorlegen und sagen, willst du nicht mal? Ja. Gut, ob das ein realistisches Szenario ist, weiß ich nicht. Also ich würde mal Folgendes sagen. Es entsteht mit je mehr Staaten, und wir haben jetzt immerhin schon 21, die gezeichnet haben, und die werden auch alle ratifizieren und es werden noch mehr werden. Je mehr unterzeichnen und ratifizieren, desto größer der Druck auf die übrigen Staaten. Denn, also jetzt nehmen wir mal dieses ökonomische Argument, wenn ich eben Investor bin und von 46 Vertragsstaaten des Europarats haben 40 diese Konvention ratifiziert und ich weiß, meine Anwälte sind dort sicher, die dürfen dort meine Interessen frei wahrnehmen und 6 haben nicht ratifiziert, dann könnte das tatsächlich zu volkswirtschaftlichen Folgen führen. Auf diesen Effekt hoffen wir jedenfalls, sodass wir möglicherweise Überraschungen erleben werden und vielleicht auch Staaten, die Konvention unterzeichnen und ratifizieren, einfach um mit dabei zu sein, auch wenn sie eigentlich in ihrer heutigen Praxis nicht so danach klingen, als ob sie Anwälte gerne als unabhängig schützen würden. Bei der Türkei wage ich jetzt nicht so eine wirkliche Prognose. Ich möchte aber zumindest eines sagen, dass ich nach meiner eigenen Wahrnehmung erfahren habe, dass die Türkei, die sich ja nun den Beitritt zur EU wohl so ein bisschen als realistisches Szenario abgeschminkt hat, aber eben immer, ihr es immer noch wichtig ist, auch in der jetzigen Regierungskonstellation, dass sie irgendwo in Europa dabei sind und das ist halt der Europarat, wo sie dabei sind. Von daher könnte es ein Motiv geben und keine Ahnung, das Ganze dauert ja noch eine Weile, es ist ja auch immer nicht der gleiche Präsident in der Türkei, der auf ewig bleiben muss. Also von daher, ich würde da die Hoffnung nicht aufgeben, also ich hoffe, das gibt so einen positiven Dominoeffekt und der eben möglicherweise sogar über den Europarat hinaus.
Jetzt gibt es beim Thema Schutz von Anwälten oder ich sag mal Schutz von anwaltlicher Beratung für die Menschen noch einen Vorschlag von der Bundesrechtsanwaltskammer, die auf ihrer Hauptversammlung im September einstimmig sich dafür ausgesprochen hat, das Grundgesetz zu ändern und dort in den Artikel 19 einen Artikel 5 zu ergänzen, den ich kurz vorlese. Jedermann hat das Recht, soll da stehen, sich vor Gericht und in außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten unabhängiger anwaltlicher Hilfe zu bedienen. Wie stehen Sie, wie steht der DRV zu diesem Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer?
Genau, also es ist ein neuer Artikel 19 Absatz 5, der da vorgeschlagen ist. Wir unterstützen dieses Projekt, was in der Initiative von der BRAC stammt. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, ich kann diesen Ansatzpunkt verstehen, den die Bundesrechtsanwaltskammer gewählt hat. Sie hat also ja nicht einfach nur einen Artikel gemacht, um die Anwaltschaft als Beruf besonders zu schützen, weil natürlich ist es klar, es ist ein ehrgeiziges Unterfangen, das Grundgesetz zu ändern. So einfach geht das nicht. Man muss da überzeugend sein. Die setzen an einer anderen Stelle an und sagen, es geht eigentlich um den Bürger, Zugang des Bürgers zum Recht über einen unabhängigen Anwalt. Damit ist natürlich mittelbar auch die Unabhängigkeit der Anwaltschaft geschützt. Es gibt natürlich einen solchen Schutz schon in Artikel 12 Grundgesetz in der Berufsausübungsfreiheit mit viel Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber ich finde, das nochmal zu betonen, dass der Bürger den Zugang zu Recht über einen freien Anwalt hat, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir jetzt in der Türkei, USA, Polen gemacht haben, ganz wichtig, ist ein guter Impuls. Wie das Wording am Ende des Tages genau sein wird, wenn denn diese Grundgesetzänderung kommt, was wir ja auch noch nicht wissen, das weiß man nicht aus unserer Erfahrung, die wir ja sehr die Grundgesetzänderung zur Steigerung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts begleitet haben, ist das ein langjähriger Prozess. Dort haben wir über 10 Jahre an diesem Thema gearbeitet. Auch wenn das hier etwas werden soll, wird es lange dauern. Da wird es bestimmt noch viele Punkte geben. Am Ende des Tages, wenn es kommt, wird es vielleicht ein anderes Wording haben. Wie auch immer das ausgeht, wir begrüßen diese Initiative, wir begrüßen aber auch, weil so eine Initiative führt zu Diskussionen. Allein das finde ich gut. Wir sind gerade im Moment in der Planung und Überlegung, eine Veranstaltung zu dem Thema zu machen, wo wir Verfassungsrechtler einladen, die mal dazu was sagen können. Und ich glaube, das ist eben auch Bestandteil dessen, was wir als DAV auch mitleisten müssen, so wie es die BRAC an der Stelle eben auch leistet, gesellschaftliche Diskussion zu so einem wichtigen Thema anzureizen und darüber zu sprechen und zu überlegen, ob das nicht so wichtig ist, dass wir da noch einen höheren Schutz brauchen, als wir den ohnehin schon haben.
Ich meine, jetzt besteht ja die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu nehmen. Sie haben das vorhin gesagt, das ist toll, wenn man im Rechtsstaat lebt und sich da gar nicht so große Sorgen drum machen muss, weil das einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Aber gibt es ein Szenario, haben Sie eine Befürchtung, dass diese Möglichkeit, sich anwaltlichen Beistand zu nehmen, zu suchen, eingeschränkt werden könnte in Deutschland irgendwann?
Wissen Sie, ich bin erstmal, sonst würde ich nicht im Bereich Menschenrechte tätig sein und vielleicht auch nicht Präsident des DAV sein, irgendwie sowas wie ein Berufsoptimist. Das heißt, ich hoffe immer darauf, dass Vernunft sich am Ende des Tages durchsetzt und Vernunft gebietet, dass wenn man einen tollen Rechtsstand hat, der gut funktioniert, dass man dabei bleibt und wenn dann die Rechtsstaatlichkeit verbessert, aber eben nicht verschlechtert. Also deswegen bin ich ungern unterwegs mit solchen Angstszenarien, aber gleichzeitig ist es halt trotzdem so, wenn man sich mal andere Länder anguckt, die weggekippt sind, wie Polen zum Beispiel, wie die USA, dann sind das extrem dynamische Prozesse. Also Polen hatte lange Jahre einen guten Weg aufwärts gemacht, ökonomisch, rechtsstaatlich und dann zack, kam der Bruch und das ging sehr schnell. In den USA ging es blitzartig. Mhm. Im Moment wird so eine Art neues Staatssystem entworfen, innerhalb von weniger als einem Jahr nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten. Alte rechtsstaatliche Prinzipien, die über Jahrhunderte in den USA galten, werden über Bord geworfen mit einer unglaublichen Dynamik, sodass, wenn man sich sowas anguckt, man halt immer nach dem Motto, während den Anfängen versuchen sollte, und dafür sind wir ja da als Anwaltschaft, dass wir ein bisschen in die Zukunft blicken, dass wir rechtsvergleichend arbeiten, gucken, was ist woanders gemacht worden. Und wenn ich dann eben auch schon mal in Deutschland von Politikern gehört habe, es gäbe da eine Migrationsindustrie, von der würde die Anwaltschaft profitieren, dann sind das Dinge, die jetzt auch von Regierungsseite kamen, also von Parteien, die heute an der Regierung sind, zumindest von einzelnen Personen. Und das sind für uns Warnsignale, wo wir sagen, das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Da müssen wir die Unabhängigkeit der Anwaltschaft verteidigen. Und dann geht es natürlich bis in kleine Details. Ja, wir haben auch den europäischen Gesetzgeber, wo massive Kräfte auch Lobbyismus betreiben, wo wir immer wieder Übergriffe des europäischen Gesetzgebers auf die anwaltliche Unabhängigkeit auf eine subtilere Weise erleben, wo wir dann auch als Deutscher Anwaltsverein Stellungnahmen dazu schreiben, wenn wir das Gefühl haben, dass der Berufsgeheimnisträgerschutz nicht mehr vollständig geschützt wird, weil die staatlichen Interessen vor den Berufsgeheimnisträgerschutz gestellt werden. Das sind kleine, subtile Dinge, in denen wir aber sehr wach sind und deswegen würde ich mal sagen, wir machen einfach weiter so und dann wird dieses Horrorszenario, nach dem Sie gefragt haben, hoffentlich nicht eintreten. Mhm.
Gut, jetzt haben wir vor allem bisher gesprochen über Angriffe von außen, von Regierungen, von anderen Menschen. Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über eine mögliche Gefahr aus den eigenen Reihen sprechen. Gibt es aus Ihrer Sicht ja eine solche Gefahr, dass auch unter Anwältinnen und Anwälten Extremisten zu finden sind, die es mit dem Rechtsstaat vielleicht auch nicht so genau nehmen?
Ja, da geht es so wieder mal so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung wie vorher, dass ich immer überlege, es gibt Szenarien, auf die man sich einstellen muss, aber wir haben auch eine gute Gegenwart. Also ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, Anwälte denken sehr strukturiert, hoffentlich mit dem Blick auf oben, dass wir in unseren Reihen eine Menge vernünftige Kollegen und Kolleginnen haben. Wir als DAV, wenn Sie uns als Organisation ansprechen, sind ja auch eine freiwillige Organisation. Man muss ja immer fragen, warum geht man denn in den DAV? Da geht man halt hin, weil man sich mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, identifiziert. Und die sind massiv rechtsstaatsorientiert in verschiedensten Bereichen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das eine oder andere, was wir so machen, Sie haben ja selbst viel gelesen in den letzten Monaten, was ich auch so als Präsident für diesen Verband sagen durfte, weil ich den Rückhalt von diesem Verband habe. Mhm. Da sind eine Menge Botschaften drin, die jemand, der mit Rechtsstaatlichkeit nichts anfangen kann, vielleicht nicht so mögen wird, sodass wir hoffen, dass das schon einen gewissen Abschreckungseffekt haben wird. Gleichwohl ist es natürlich so, das machen andere zivilgesellschaftliche Organisationen im Moment auch, dass wir uns zumindest auf theoretische Szenarien einstellen müssen, in denen mal der ein oder andere, hoffentlich nur in extremen Ausnahmefällen, der vielleicht Mitglied in einem Ortsverein des DAV ist oder so, dass der möglicherweise sich in einer Form öffentlich äußert, dass wir sagen, das ist mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien nicht mehr vereinbar, der schadet dem Verein. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass wir für solche Fälle ein Szenario, ein rechtliches Szenario, dafür sind wir Anwälte, ja, wir sind eben, wir wollen nicht die Ärzte sein, die selbst rauchen, um das mal so zu sagen, sondern auch mal bei uns selber gucken. Wir wollen nicht Resilienz der Verfassungsgerichtsbarkeit überall promoten und unsere eigene vergessen. Und deswegen haben wir gerade gestern einen einstimmigen Vorstandsbeschluss gefasst, unsere Satzung auch auf vereinsrechtlichen Ratschlag nochmal so zuzuspitzen, dass sie Möglichkeiten eröffnet, jetzt erstmal die Satzung des DRV und später dann vielleicht Mustersatzungen für die örtlichen Vereine, dass sie Möglichkeiten eröffnet, in solchen Fällen agieren zu können. Insbesondere indem wir nochmal das klare Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in die Zielsetzung des Vereins mit reinnehmen. Es war immer schon eine Zielsetzung des Vereins, aber die war bisher so selbstverständlich, dass sie noch nicht mal in unserer Satzung steht. Da steht also vieles drin. Zugang des Bürgers zum Recht, Einsatz für Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Aber die freiheitlich-demokratische Grundordnung stand so nicht drin. Jetzt schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung, die bei uns Satzungsänderungen machen muss, vor, dass wir die Satzung entsprechend anpassen, um uns da zukunftsfest zu machen, zu Fällen, die hoffentlich nicht eintreten werden. Aber wenn sie eintreten wollen, dann wollen wir vereinsrechtlich darauf eingestellt sein.
Das ist das, was Sie als Verein machen, um sich da zu schützen. Jetzt frage ich nochmal ein bisschen weitergehend. Es gibt, glaube ich, 160.000 oder 166.000 Anwälte und Anwältinnen.
Etwa 166.000 in Deutschland.
Genau. Müsste man nicht sagen, auch die müssen alle auf dem Boden der Verfassung stehen, um überhaupt Anwalt sein zu können? Also sprich, müsste man da vielleicht auch bei der Zulassung gucken, stehen die aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein? Würden Sie sagen, da muss man vielleicht nochmal ran? Momentan steht, glaube ich, in der Bundesrechtsanwaltsordnung nur, wenn sie in strafbarer Weise diese freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, kann man die Zulassung versagen.
Also ich würde mir das natürlich immer wünschen, dass jeder Anwalt, der in diesem Beruf an den Staat geht, sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Das ist keine Frage. Aber das ist natürlich jetzt für die Kammern, die darüber zu befinden hätten, weil die ja diejenigen sind, die dann die Anwälte für diesen Beruf zulassen. Für die Kammern noch ein bisschen andere Frage als für den Deutschen Anwaltsverein. Wir sind eben ein freier Verein. Wir können uns unsere Satzung selbst geben. Wir haben absolute Satzungsautonomie. Das Bundesverfassungsgericht hat auch in einem parallelen Fall eines Sportvereins schon mal festgestellt, dass es der Auffassung ist, dass Satzungen in entsprechende Richtung, insbesondere wenn die Satzungszwecke den Wertungen des Grundgesetzes entsprechen, wie das in diesem Sportvereinfall war, dass die da absolut frei sind, so etwas festzulegen. Deswegen können wir das machen. Wir haben aber als freier Verein mit Satzungsautonomie da wesentlich mehr Spielräume als die Kammern haben, die natürlich das Thema Zugang zum Beruf haben. Ja, da sind wir dann auch im Verfassungsrecht. Jetzt selbst ohne die neue Änderung des Vorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer sind wir im Artikel 12 Grundgesetz der Berufsausübungsfreiheit. Die darf nur durch Gesetz eingeschränkt werden. Dazu gehört das aktuelle Berufsrecht und die entsprechenden gesetzlichen Verankerungen. So, wie man da rangeht, ist etwas, was die Kammern und damit auch dann letztlich die Bundesrechtsanwaltskammer betrifft. Wir sind da nicht unmittelbar gefragt. Und ich möchte da auch in einer Diskussion, die es da vielleicht kammerintern geben mag oder auch in der Bundesrechtsanwaltskammer, mich jetzt im Moment nicht einmischen und positionieren dazu, weil das ist deren Angelegenheit, das zu machen, dass wir uns das wünschen würden, dass wir ein klares Bekenntnis haben in der Anwaltschaft zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das können Sie unseren Bemühungen um diese Satzungsänderung entnehmen. Aber es ist ein tricky Thema. Ich will da auch nichts Leichtfertiges dazu sagen, weil da bin ich in einer komfortablen Situation als Präsident des DRV. Wir können halt unsere Satzung selbst bestimmen. Und es ist ja nicht so, dass wir jeden aufnehmen müssten. Wir können halt überlegen, wen wir aufnehmen wollen. Und da sind etwas andere Vorgaben jetzt für die Zulassung zum Anwaltsberuf.
Gut. Das habe ich verstanden, aber die Botschaft ist angekommen in diesem gesamten Gespräch, glaube ich, der Kampf für den Rechtsstaat, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den Ländern, wo das gerade besonders problematisch ist. Ich sage vielen Dank, Herr von Raumer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie bei uns waren. Danke für das Gespräch und den Besuch hier im Studio.
Ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie über dieses wichtige Thema berichten. Vielen Dank.
Und das waren die JustizreporterInnen für diese Woche. Wenn ihr Kritik, Lob, Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch gerne bei uns unter justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Kolja Schwarz und ich sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis nächste Woche. Miau, miau, miau.